das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Auf Mallorca lesen heute viele Urlauber Schatzi, schenk mir eine Dosis. Frei nach dem Ballermann-Hit von Mickey Krause. Eine Wahlkampfaktion der SPD. Damit soll wohl die Impflust geweckt werden. Eine Testpflicht haben Mallorca-Rückkehrer längst. Nun müssen sich auch alle anderen Urlauber darauf einstellen, sich testen zu lassen, bevor sie nach Hause kommen. Und das wahrscheinlich schon ab diesem Sonntag, den 1. August. Dazu spreche ich gleich auch mit Vizekanzler Olaf Scholz. Die geplanten neuen Vorsichtsmaßnahmen der Bundesregierung fasst Nils Krauser zusammen.
Urlaubszeit in Europa. Für deutsche Reiserückkehrer gelten wohl schon ab Sonntag neue Regeln. Nach dem Entwurf des Gesundheitsministeriums müssen dann alle Einreisenden einen negativen Test vorweisen, egal aus welchem Land sie kommen oder mit welchem Verkehrsmittel. Ausgenommen vollständig Geimpfte und Genesene. Auf den Entwurf haben sich nach tagelangem Hin und Her Gesundheits-, Justiz- und Innenministerium geeinigt. Dazu äußern wollten sie sich nicht. Die Länder hatten Druck gemacht.
Ich kann nur sagen als Ministerpräsidentin, dass ich es richtig finde, wenn der Bund die Einreiseverordnung an dieser Stelle verändert, weil wir alles tun wollen, damit Schulen und Kitas in ihrer Präsenz nicht mehr gefährdet werden in diesem Jahr. Und deshalb finden wir das richtig, wenn es eine Testpflicht gibt.
Dass es nach zähem Ringen jetzt so schnell geht, liegt auch an Bayerns Ministerpräsident Söder. Er hatte das Datum ins Spiel gebracht und so den Druck erhöht. Zu Recht, so der baden-württembergische Ministerpräsident.
Besser zu spät als gar nicht. Ja, jedenfalls, wir haben ja auch neue Varianten, die Delta-Variante. Insofern muss man das auch verstehen. Erst durch ihr Auftreten sind wir da auch unter Zugzwang geraten.
Die Kontrollen sollen stichprobenartig erfolgen. Für Grenzpendler soll es Sonderregeln geben. Grenzschließungen wollen die Länder auf jeden Fall vermeiden. Anders auch gar nicht möglich, erklärt die Gewerkschaft der Polizei.
Wir reden hier in Deutschland von alleine 3.800 Kilometern Landesgrenze sowie den Flughäfen und den Bahnhöfen. Eine flächendeckende, lückenlose Kontrolle ist aus diesem Grund nicht möglich. Da sind wir personell als Bundespolizei, aber auch infrastrukturell gar nicht aufgestellt.
Kritik kommt von der FDP. Sie fürchtet, dass Reisende durch die Verschärfung der Testpflicht verunsichert werden könnten.
Viele Menschen werden jetzt überlegen, wenn sie noch keinen Urlaub gebucht haben, ob sie überhaupt das Land verlassen. Und auch diejenigen, die jetzt gerade schon im Urlaub sind, im Wohlverdienten, die werden natürlich gar nicht wissen, wie komme ich jetzt wieder zurück. Also eine Testpflicht verunsichert viele, viele Menschen und sorgt am Ende dafür, dass die Tourismusbranche einen weiteren Nackenschlag erfährt.
Für Verdruss bei manchen könnte eine weitere Änderung der Regeln sorgen. Bei der Einreise aus Gebieten mit besonders besorgniserregenden Mutationen müssen auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen.
Und darüber müssen wir sprechen. Und die Fragen gehen an Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Scholz, wir kennen aus Wahlkämpfen ja nur zu gut, dass Wahlgeschenke verteilt werden. Mit den ganzen Corona-Pflichttests hingegen vermiesen Sie jetzt aber vielen Menschen den Urlaub oder die Rückkehr zumindest aus dem Urlaub, oder?
Es geht hier nicht darum, irgendwas mit Wahlen zu machen, sondern es geht darum, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu schützen. Wir alle sind es gewohnt, uns testen zu lassen. Das tun wir schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und vor noch gar nicht so langer Zeit konnte man bestimmte Räume und Aufenthaltsorte überhaupt nur betreten, wenn man sich hat vorher testen lassen. In Betrieben wird getestet, in den Schulen wird getestet. Also das gehört zur Praxis der Corona-Pandemie dazu. Und deshalb ist es auch richtig, das zu tun, was jetzt viele gefordert haben, dass neben den vielen Reisenden, die sich ohnehin schon haben testen lassen müssen, es auch diejenigen tun, wo das bisher nicht vorgeschrieben war. Allerdings, das will ich gern sagen, bin ich sicher, viele haben sich an ihren Urlaubsorten wahrscheinlich auch oft testen lassen oder mal testen lassen müssen, weil das manchmal auch dort Vorschrift ist, um bestimmte Orte aufsuchen zu können.
Ja, und viele fragen sich natürlich jetzt, wie soll das vor der Abreise genau funktionieren? Nehmen wir eine Familie, die mit dem Auto vom Gardasee zurückkommt, zwei Kinder und die Eltern, das sind 4 kostenpflichtige Tests, die sie in Italien machen müssen und an der Grenze werden sie wahrscheinlich dann gar nicht kontrolliert.
Die meisten Deutschen sind aus meiner Sicht so, dass sie sich an Vorschriften und Regeln halten. Und das ist ganz gut so, denn wir haben ja deshalb einen guten Rechtsstaat, weil das die Praxis in unserem Land ist und nicht, weil jeder nur dann sich an Regeln hält, wenn man auch erwischt werden könnte. Im Übrigen ist es aus meiner Sicht so, dass viele das gut finden, auch von den Reisenden, weil wir uns ja mit den Tests sicherstellen, dass wir nicht andere anstecken. Und wer will das schon?
Und jetzt kommt das Ganze aber wieder sehr plötzlich. Erst gestern haben Sie gesagt, die Menschen müssen sich auf solche neuen Regeln einstellen können. Die kann man nicht zu kurzfristig verkünden. Und jetzt geht's eben doch schon ab Sonntag los.
Schön, dass Sie mich zitieren. Es ging ja über die Frage, was wir machen im Hinblick auf die Frage, ob Tests kostenlos bezahlt werden oder nicht. Und da ist klar, dass wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen sehr viele geimpft haben, werden wir da eine Änderung herbeiführen werden müssen. Aber in der, und da geht es ja um Wochen, die noch vor uns liegen, aber hier ist es ja eine Sache, die schon seit einiger Zeit diskutiert wird, sogar das Datum, viele fordern das auch. Und ich bin sicher, dass jeder und jede einen Weg finden wird, damit gut zurechtzukommen. Nochmal, es geht um Gesundheit. Wir haben eine gute Impfquote, aber sie ist noch nicht gut genug. Wir müssen vermeiden, dass es jetzt im Herbst wieder zu Situationen kommt wie im letzten Jahr. Da hilft uns das Impfen, aber eben auch das Testen. Das wird dazu beitragen, dass wir weniger intensive Infektionen haben, als das sonst der Fall wäre.
Das, Herr Scholz, ist, glaube ich, allen grundsätzlich klar. Aber nochmal, wieso wird den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Pandemie immer erst gesagt, wie die Regeln für Urlaubsreisen beispielsweise genau aussehen, wenn die Menschen längst unterwegs sind auf ihrer Reise? Denn Sie sagen, da wurde zwar drüber geredet, aber beschlossen wurde es ja noch nicht.
Es ist so, dass wir hier fortschreitend die Dinge diskutieren. Übrigens ändert sich auch immer mal wieder die Lage. Wir haben ja gesehen, dass in dieser Zeit, in der der Urlaub stattgefunden hat, sich das Infektionsgeschehen in mehreren Ländern verändert hat. Und ich finde es richtig, diese verantwortliche Entscheidung zu treffen, dass das vermutlich so ist. Dafür spricht ja auch, dass so viele aus so vielen sehr unterschiedlichen Parteien das übereinstimmend gefordert haben. Und ich bin sicher, auch diejenigen, die jetzt im Urlaub sind, möchten, dass wir einen guten Herbst und Winter haben, dass wir nicht wieder zu Lockdowns kommen und dass wir uns vor alle miteinander schützen.
Herr Scholz, entschuldigen Sie, aber trotzdem noch mal die Frage. Das ist ja das Bild nach außen und die Verunsicherung, die das Ganze in den letzten Tagen und Wochen auch gebracht hat. Jens Spahn beispielsweise hat vor 2 Wochen schon davon gesprochen. Sie auch immer wieder in Interviews, aber entschieden wurde es noch nicht. Das ist doch wieder Verunsicherung. Auch die SPD hat erst noch mal eine Bundestags-Sondersitzung mit ins Spiel gebracht. Wieso diese Verzögerung und nicht eine frühe Ansage? Denn die Ferientermine standen ja auch vor der Pandemie schon fest.
Naja, Sie haben ja gerade über ein paar frühe Ansagen von sehr vielen, die sich öffentlich geäußert haben, berichtet. Und das nochmal dazu gesagt, eine solche Entscheidung muss auch sehr sorgfältig vorbereitet werden, mit allen abgestimmt werden, denn das soll ja auch gut gemacht werden. Und nun haben ja einige auch schon mal beklagt, dass Entscheidungen irgendwie so aus der Hand geschüttelt wirken. Diese ist sehr sorgfältig diskutiert. Das ist angesichts der Bedeutung, die das für das Infektionsgeschehen hat, auch richtig so.
Glauben Sie, dass mit diesen Tests die vierte Welle wirklich verhindert oder zumindest gebrochen werden kann? Weil laut RKI stammen zuletzt etwa 10% der gemeldeten Fälle von Auslandsreisen.
Was wir machen müssen, um das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten, ist erstens dafür zu werben, dass möglichst viele sich impfen lassen. Das möchte ich hier auch noch mal machen. Jeder, der nicht geimpft ist, riskiert, infiziert zu werden in diesem Herbst und Winter und riskiert auch andere anzustecken. Das ist, glaube ich, etwas, das niemand gerne verantworten möchte. Wir müssen deshalb auch überall hingehen und versuchen, an ungewöhnlichen Orten und auch ohne Terminbuchung Impfungen möglich zu machen. Zweitens müssen wir dafür sorgen, dass wir möglichst viele Vorsichtsmaßnahmen beibehalten, die keine allzu große Beeinträchtigung darstellen. Also zum Beispiel Testen in Betrieben und Schulen wird noch eine große Zeit eine Rolle spielen. Wir werden es wahrscheinlich auch längere Zeit so haben, dass bestimmte Räume nur aufgesucht werden, wo es eng ist, wo die Möglichkeit der Infektion groß ist, wenn man geimpft, wenn man genesen oder wenn man ist oder einen Test vorweisen kann. Und wir werden da, wo es Gedränge gibt, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, auch Masken tragen müssen. Und wenn wir das alles gemeinsam machen, testen, Vorsichtsregeln einhalten, viele impfen, dann haben wir eine Chance, dass wir eine bessere Entwicklung des Infektionsgeschehens haben, als wir sie jetzt ja in einigen Nachbarländern gerade erlebt haben. Und das sollte unser gemeinsames Anliegen als Land sein. Wir haben eine Verantwortung für uns selber, für unsere Nächsten, unsere Freunde, aber auch füreinander hierzulande.
Und damit vielen Dank an den Vizekanzler Olaf Scholz für das Gespräch.
Schönen Dank, schönen Abend.
Die geplanten neuen Regeln des Bundes für die Urlaubsreise, dazu die Meinung von Christine Joachim vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
In 5 Bundesländern sind die Sommerferien quasi vorbei. Und erst jetzt kommt die durchaus sinnvolle Testpflicht für alle Reiserückkehrer. Warum nicht früher? Auch wenn die Infektionszahlen noch moderat sind, sie steigen an, seit längerem. Und Reiserückkehrer haben einen entscheidenden Anteil daran. Eine Entwicklung mit Ansage. Sommerferien, Reisezeit, die Delta-Variante, teilweise hohe Inzidenzen in beliebten Reiseländern und eine nur zur Hälfte vollständig geimpfte Bevölkerung. Es ist also nicht so, dass die Bundesregierung diese Entwicklung nicht hätte voraussehen können. Zwei mögliche Erklärungen, beide wenig schmeichelhaft. Entweder man hat tatsächlich nicht aus den Fehlern des letzten Sommers gelernt. Oder aber niemand hatte Lust, so kurz vor einer Bundestagswahl der Buhmann zu sein, der den pandemiegenervten potenziellen Wählern ihre lang ersehnte Urlaubsfreude mit einem, wie ich finde, zumutbaren Antigentest vermiest. Ursprünglich sollte die Testpflicht tatsächlich erst am 11. September kommen, dann hätte sie niemandem mehr wehgetan. Allerdings wäre bis dahin die Inzidenz so hoch gewesen, dass Schulen und Kitas wieder geschlossen worden wären. Der Unmut der Menschen wäre dann ungleich größer gewesen als wegen einer Testpflicht. Und jetzt ist es wieder einmal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich als treibende Kraft darstellt und die Testpflicht schon zum 1. August angeschoben zu haben scheint, pünktlich zum Ferienbeginn in seinem Bundesland. Dass die Bundesregierung im Hintergrund bereits die Weichen für eine frühere Testpflicht gestellt hatte, interessiert eigentlich niemanden mehr. Es bleibt, wie so oft, der Eindruck, statt in die Vorhand zu kommen, läuft die Bundesregierung in Sachen Corona einfach immer nur hinterher.
Die Meinung von Christine Joachim. Vielen Menschen in den USA gehen diese Pflichten zu weit. In ihrem Land der unbegrenzten Freiheit wollen sie keine Corona-Impfpflicht akzeptieren, auch keine Masken- oder Testpflicht. Auch deshalb feierte US-Präsident Biden den Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli, also vor gut drei Wochen, symbolisch als den Unabhängigkeitstag von Corona. Doch die Hoffnung lag wohl auf mehr Impfwilligen. Es hatten sich viele Amerikaner erst sehr schnell impfen lassen, doch vor allem in einigen Südstaaten stockt es mit nicht mal 40% Durchgeimpften. Einige große Firmen wie Google, Facebook und Netflix haben bereits eine Impfpflicht für ihre Angestellten verkündet. Und auch US-Präsident Biden will, dass sich zumindest die Bundesangestellten impfen oder wenigstens regelmäßig testen lassen. Aus den USA berichtet Jonas Wixford.
Arkansas, der Staat im Süden der USA. Auch hier steigen die Corona-Zahlen wieder. Impfstoff gäbe es genug, aber nur gut ein Drittel der Menschen hier hat sich bislang impfen lassen. Ich habe es nicht getan und ich werde es nicht tun. Ich bin kein Versuchskaninchen, keine Chance, erzählt dieser Mann der Reporterin. Ich finde, das ist eine Frage von Freiheit, sagt er. So sehen das viele hier. Arkansas ist eine Hochburg der Republikaner. Ratschläge und Vorschriften aus dem demokratischen Washington kommen hier nicht gut an. Auch nicht bei manchen, die Corona erlebt haben. Ich weiß nicht, ob mein Sohn bleibende Schäden hat. Er war wirklich krank, hatte wochenlang Fieber. Und, lassen Sie sich impfen? Nein, ich lasse mich nicht impfen. Ich vertraue der Regierung nicht. Die Regierung, damit ist vor allem Präsident Biden gemeint. Der wollte Corona eigentlich längst besiegt haben, mit einer hohen Impfquote. Nun preschen andere vor. Google, Facebook und Netflix verpflichten Zehntausende ihrer Mitarbeiter jetzt zur Impfung, bevor sie nach dem Sommer zum Arbeitsplatz zurückkehren können. Und gestern verkündet der Staat New York eine Impf- bzw. Testpflicht für Staatsbedienstete. Eine ähnliche bundesweite Regelung wird nun wohl auch von Joe Biden kommen. Die Pandemie ist jetzt eine Pandemie der Ungeimpften. Also bitte, 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 wenn Sie nicht geimpft sind, schützen Sie sich selbst und die Kinder da draußen. Das ist wichtig. Von einer Impfpflicht und der erneuten Empfehlung, Masken in Innenräumen zu tragen, hält das konservative Amerika gar nichts. In Florida verbrennen einige ihre Masken auf der Straße aus Protest. In den besonders von Delta betroffenen Staaten wie Alabama kommen aber auch Republikaner zunehmend in Erklärungsnot. Die Gouverneurin ändert vor ein paar Tagen den Ton. Die Leute sollten doch den gesunden Menschenverstand haben. Es ist Zeit, den Ungeimpften die Schuld zu geben, nicht den normalen Leuten. Es sind die Ungeimpften, die uns im Stich lassen. So dürften das auch viele in den Krankenhäusern sehen. Dort landen jetzt zunehmend auch ungeimpfte 20- und 30-Jährige. Dr. Michael Boulding ist Arzt auf einer Covid-Station in Arkansas und er ist zunehmend verzweifelt.
Ich gucke seit 3 Wochen täglich nach einem Patienten, der möglicherweise sterben wird, ganz sicher aber sehr krank ist. Der fragt mich jetzt, ob er noch geimpft werden kann. Und es bricht mir das Herz, ihm zu sagen, dass das jetzt zu spät ist, dass vor 5 oder 6 Wochen die Zeit gewesen wäre, das hier zu vermeiden. Die USA erleben einen Corona-Rückfall. Die Pandemie der Ungeimpften, wie Joe Biden das nennt, wird zunehmend zum Problem. Für Amerika und für den Präsidenten.
Wären solche Impfpflichten auch in Deutschland möglich? Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Kilbach in unserer ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Guten Abend. Könnten Unternehmen in Deutschland, wie wir gerade in den USA gesehen haben, eine Impfpflicht verordnen?
Nein, also nach aktuellem Arbeitsrecht in Deutschland ist das eigentlich kaum vorstellbar. Es gibt zwar das sogenannte Direktionsrecht des Arbeitgebers. Arbeitgeber können also den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Weisungen erteilen. Aber dieses Direktionsrecht, das reicht nicht so weit in diesen privaten Bereich rein. Ob ich mich impfen lasse oder nicht, das ist ja eine höchstpersönliche Entscheidung. So weit geht das Direktionsrecht nicht. Was der Arbeitgeber tun kann, ist ein bisschen Werbung machen, zum Beispiel für Impfungen. Denn der Arbeitgeber hat auch eine Fürsorgepflicht für alle Mitarbeiter, also zum Beispiel auch für solche, die Risikopatienten sind oder die sich vielleicht selbst ihrerseits nicht impfen lassen können, obwohl sie das wollen. Also zu sagen, im Intranet beispielsweise oder in einer E-Mail an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wir fänden das gut, wenn die Impfquote hoch ist, das ist durchaus zulässig, aber das Direktionsrecht, das geht eben nicht so weit.
Das ist dann also ziemlich klar, aber sind dann in Firmen in Deutschland auch Nachteile für Nicht-Geimpfte ausgeschlossen?
Ja, grundsätzlich schon. Es gibt eine klare Regelung im Gesetz, das sogenannte Maßregelverbot. Da steht drin, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die sich in zulässiger Weise ihrer Rechte bedienen, ihre Rechte zulässigerweise ausüben, nicht benachteiligen dürfen bei Maßnahmen und Vereinbarungen. Und das ist also eine klare Regel. Das gilt jedenfalls, solange es eben keine gesetzliche, sprich keine staatliche Impfpflicht gibt. Das würde dann natürlich dann auch wiederum ins Arbeitsrecht hineinwirken. Konkret gesprochen bedeutet eine staatliche, gesetzliche Impfpflicht, denn dass es dann eben vielleicht nicht mehr ein zulässiger Rechtsgebrauch wäre, die Impfung zu verweigern. Aber solange es keine staatliche Impfpflicht gibt, ist es eben durchaus normale Rechtsausübung und durchaus legitim für jeden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin zu sagen, ich möchte das nicht.
Schauen wir noch auf einen Punkt. Es gibt allerdings seit März 2020 eine Masernimpfpflicht für bestimmte wenige Berufsgruppen in Deutschland. Wäre das auch auf eine begrenzte Corona-Impfpflicht übertragbar?
Ja, das ist tatsächlich noch ein bisschen fraglich. Diese Masernimpfpflicht, Sie haben es richtig gesagt, betrifft nur bestimmte Bereiche, zum Beispiel Kindertagesstätten, Schulen oder auch bestimmte medizinische Berufe. Ob diese Impfpflicht, die nicht allgemein ist, sondern eben nur für diese Teilbereiche, ob diese Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, das ist noch nicht endgültig geklärt. Es gibt Verfassungsbeschwerden gegen diese Masernimpfpflicht. Die liegen hier in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und darüber ist eben noch nicht endgültig entschieden worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat kürzlich ein Urteil über verschiedene Fälle aus Tschechien gesprochen, wo die Impfpflicht noch sehr viel weiter geht als diese Masernimpfpflicht in Deutschland. Und da hat der EGMR in Straßburg gesagt, dass es durchaus ein legitimes Ziel ist, für Gesundheitsschutz zu sorgen, dass aber die Staaten einen weiten Spielraum haben und dass man auch die Verhältnismäßigkeit wahren muss und bedenken muss, zum Beispiel bei Sanktionen, dass also Bußgelder nicht zu hoch sein dürfen oder Verbote. Das, wie gesagt, ein Fall aus Tschechien, der eine weitergehende Impfpflicht betrifft. Insgesamt muss man natürlich immer sagen, wir sind hier tatsächlich juristisch in Neuland noch unterwegs und man muss immer die genauen Umstände zu Infektionszahlen und Infektionsquoten und insgesamt zur Gefährlichkeit der Pandemie berücksichtigen.
Vielen Dank nach Karlsruhe, Christoph Kilbach.
Gerne.
Facebook war gerade schon Thema bei der Impfpflicht in den USA. Hier in Deutschland hat der Konzern heute selbst ganz andere Pflichten aufgetragen bekommen, und zwar vom Bundesgerichtshof. Und damit beginnen die Kurznachrichten mit Konstantin Schreiber.
Konkret geht es um die Sperrung oder Löschung von Nutzerbeiträgen. Zwar dürfe Facebook auch künftig gegen anstößige Inhalte wie Hassreden vorgehen, die jeweiligen Nutzer müssten jedoch zwingend vor einer drohenden Sperrung informiert werden und die Möglichkeit haben, sich zu äußern, so die Karlsruher Richter. Über die Entfernung eines Beitrags müsse zumindest nachträglich informiert werden. Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli im Vergleich zum Monat davor gesunken. Hintergrund ist laut Bundesagentur für Arbeit der begonnene Aufholprozess nach dem Corona-Lockdown. Dieser überdecke den sonst üblichen Anstieg der Erwerbslosigkeit im Sommer. Insgesamt waren 2.590.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 24.000 weniger als im Juni und 320.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 5,6%. Nach der Explosion im Leverkusener Chempark sind drei weitere Tote aus den Trümmern geborgen worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 5. 2 Menschen werden noch vermisst. Seit heute Morgen untersuchen Brandermittler den Unglücksort. Am Dienstag hatten Tanks mit Lösungsmitteln nach einer Explosion Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. An der türkischen Mittelmeerküste sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Auch beliebte Touristengegenden sind betroffen. In der Region Antalya kamen 3 Menschen ums Leben. Insgesamt wurden mehr als 180 Personen verletzt. Hitze und starke Winde beschleunigten die Ausbreitung der mehr als 50 Feuer. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch Hotels wurden evakuiert. Es besteht der Verdacht, dass einige der Brände absichtlich gelegt wurden. Die Inflation in Deutschland hat im Juli stark angezogen. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8% zu. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Nachfrage zieht an, sodass Firmen Preise erhöhen. Hinzu kommen Lieferengpässe bei zahlreichen Gütern und die Tatsache, dass sich Energie besonders verteuert hat. Zudem verzerrt ein rechnerischer Effekt, der mit der vor einem Jahr gesenkten und dann wieder erhöhten Mehrwertsteuer zu tun hat, die Inflationsrate. Diese war noch vor einem Jahr sogar negativ, weil die Verbraucherpreise im Zuge des Absturzes der Wirtschaft sanken. Schnell aber zog die Inflation danach wieder an, bis auf jetzt 3,8% im Juli. In den nächsten Monaten dürfte die Inflation laut Deutscher Bundesbank sogar in Richtung 5% steigen. Mit einer dauerhaft hohen Inflation aber rechnet sie nicht. Die Gewerkschaften kündigten dennoch heute an, nun deutliche Lohnerhöhungen fordern zu wollen.
Noch knapp 2 Monate bis zur Bundestagswahl. Dann fahren die Parteien ihre Ernte ein auf den verschiedenen Politikfeldern, die wir hier in den Tagesthemen bis dahin alle durchchecken in unserer Reihe Wer will was? Das ist die Frage an die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Parlament. Heute mit Fokus auf der Landwirtschaft, wo übrigens gerade der Weizen reif ist. Und vielleicht ist das ja auch das gesamte System reif, und zwar das System der Fördergelder für eine grundlegende Reform. Das geht nicht nur die Bäuerinnen an und den Bauern. Am Ende geht's um unser aller täglich Brot aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Nadine Bader.
Bald steht die Weizenernte an. Auf dem Hof von Familie Mus in Horsdorf in Schleswig-Holstein.
Der ist noch nicht trocken, der braucht noch ein paar Tage, bis wir dreschen können.
Auf 400 Hektar betreibt die Familie konventionelle Landwirtschaft. Immer geht es auch um die Frage, wie sie ihren Betrieb nachhaltiger gestalten können. Katrin Mus beschäftigt sich schon lange mit dem Prozess, ist Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft. Eine Kommission, die vergangenes Jahr von der Kanzlerin einberufen wurde, um Bauern und Umweltschützer zu versöhnen. Viele Landwirte seien bereit, zum Beispiel weniger Pestizide einzusetzen, mehr für Insektenschutz zu tun, sagt die junge Frau. Aber das gehe nicht ohne finanziellen Ausgleich.
Wenn Landwirte Umweltleistungen erbringen, dann gibt es Fälle, wo Landwirte ein Stück Feld zum Beispiel aus der Produktion herausnehmen, um zum Beispiel einen Blüh- oder Randstreifen zu etablieren, hat er ja quasi bei diesem Streifen keinen Ertrag mehr und deswegen sollte er auch für die Umweltleistung, die er dort erbringt, entschädigt werden.
Union und SPD sehen das auch so. Sie wollen Bauern bei der Umstrukturierung der Landwirtschaft unterstützen.
Die Gesellschaft fordert höhere Standards, der Markt bezahlt aber keine höheren Preise. Ein Umbau der Landwirtschaft muss deshalb staatlich finanziert werden.
Ja, wir haben im Moment ein System, wonach das immer höher, immer weiter eigentlich zählt, nicht die Qualität. Und deswegen müssen Zahlungen verändert werden. Sie müssen an Leistung gekoppelt werden.
Denn derzeit bekommen die Landwirte einen großen Teil der Agrarsubventionen der EU als pauschale Flächenprämie ausgezahlt. Union und SPD sagen in ihren Wahlprogrammen aber nicht genau, bis wann sie das System umstellen wollen. Also Geld nur noch für Umweltleistungen. Die Grünen werden hier konkreter.
Um zu einer Agrarwende zu kommen, müssen wir auch die gemeinsame Agrarpolitik ändern. Und das bedeutet nicht mehr die Fläche bezahlen, sondern Leistungen, Gemeinwohlleistungen. Und wir wollen erreichen, dass bis zum Ende dieser Förderperiode mindestens die Hälfte der Gelder für Gemeinwohlleistungen bereitgestellt werden.
Bis 2028. Auch die Linke will, dass Bauern Subventionen dann nur noch für konkrete Umweltmaßnahmen bekommen. An den Umbaukosten von zum Beispiel artgerechteren Ställen will die Partei auch Konzerne beteiligen.
Es geht nicht, dass die großen Konzerne im Lebensmitteleinzelhandel, in Schlachtereien, Molkereien, dass die Landwirte sozusagen so niedrig drücken können mit den Preisen, wie es gerade noch geht. Nein, da brauchen wir Mindestpreise, da brauchen wir auch eine Regelung des Marktes, dass das nicht geschehen kann. Ein weiteres Modell wäre auch, dass man diese Konzerne unmittelbar einzahlen lässt in einen Fonds für den Umbau der Landwirtschaft.
FDP und AfD wollen dagegen die Agrarsubventionen der EU abbauen und den Landwirten nichts vorschreiben.
Die allermeisten Landwirte erklären schon heute, dass sie gerne auf diese Zahlung verzichten würden, wenn sie dafür die Gewähr hätten, dass sie die Bürokratie nicht mehr erfüllen müssten, die damit verbunden ist und dass ihnen nicht mehr so viel von der politischen Seite sozusagen Vorgaben gemacht werden, hereingequatscht wird.
Man muss ihnen einfach nur mehr wirtschaftlichen Freiraum geben, dann passiert es von alleine die Nachhaltigkeit.
Der Agrarökonom Harald Grete bezweifelt das. Er sieht die Politik in der Pflicht, die Bauern bei der Agrarwende zu unterstützen. Die Wahlprogramme aller Parteien überzeugen ihn nicht.
Ich kann in keinem der Wahlprogramme hierfür ein umfassendes Konzept sehen. Häufig bleibt man zu vage und ganz wesentliche Herausforderungen werden gar nicht angesprochen, zum Beispiel die Düngerpolitik oder etwa die Verringerung des Konsums und der Produktion tierischer Produkte. Das wird nur von den Grünen angesprochen.
Katrin und Georg Muß sind selbst schon aktiv geworden. Den Gewässerrandstreifen an ihren Feldern haben sie an den Wasser- und Bodenverband verkauft. Als Brachfläche für Insekten und um den Bereich vor Düngung und Pestiziden zu schützen.
Der Randstreifen wird nur nach dem Ende der Vegetation einmal gemäht, damit er nicht verbuscht. Sonst kann hier alles blühen und wachsen und gedeihen, wie es möchte.
Eine Win-Win-Situation für die Natur und ihren Betrieb, sagen die beiden. Sie hoffen, dass eine kommende Regierung sie und alle Bauern bei der Neustrukturierung der Landwirtschaft besser unterstützen wird.
Bruder und Schwester gemeinsam in der Verantwortung, das haben wir eben hier gesehen, dass Frauen alleine führen in der Landwirtschaft, das ist eher die Ausnahme. Nicht mal jeder vierte Bauernhof in Deutschland wird von einer Frau geführt. Das hat natürlich auch mit der Tradition zu tun. Wie bei dieser Männersache der Fischerei, da sind Frauen deutlich in der Minderheit und ein Verein im Oberschwäbischen mit 5000 Mitgliedern lässt erst gar keine Frau zu, wenn es an den eigentlichen Fischfang geht am Stadtbach. Frauen sind dann nicht mittendrin, sondern nur dabei, wenn die Männer von Memmingen die Forellen holen, wegen der jahrhundertealten Tradition, so steht es in der Vereinssatzung des Fischertagsvereins. Jetzt ist diese Tradition gebrochen, von Rechts wegen. Eine Frau hat sich durchgesetzt, eine Tierärztin, die nicht mehr nur Kübelfrau sein wollte, sondern auch mal Königin der Fischerei. Florian Regensburger.
Männer springen in einen Bach und keschern Forellen heraus. Die Frauen nehmen die Fische am Rand des Bachs mit einem Eimer in Empfang. So sah es aus, als 2019 zum Corona-bedingt bislang letzten Mal die Stadtbachfischer in den Stadtbach juckten, wie die Memminger hier sagen. Fischerinnen sind explizit nicht darunter, so sieht es die Satzung des Fischertagsvereins vor. Christiane Renz ist auch Mitglied in diesem Fischertagsverein seit Jahrzehnten und darf nicht in den Bach.
Seit meiner Jugend ist das schon Thema, dass in Memmingen Frauen und Mädchen da am Fischertag nicht mit reinjucken dürfen und sich da auch ausgeschlossen fühlen. Etliche sind heimlich mit reingejuckt, mit Freunden, Vätern oder sonst jemanden. Aber ich möchte das offiziell machen und deshalb habe ich das Ganze quasi angegangen.
Deshalb ist sie vor Gericht gezogen und hat geklagt. Das Landgericht hat jetzt entschieden, Frauen dürfen am Fischertag mit in den Bach. Das Vereinsrecht rechtfertige hier keine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, anders als etwa bei sportlichen Wettkämpfen. Der Vereinszweck sei vor allem die Traditionspflege. Dagegen steht die Position des Vereins, dass die Trennung der Geschlechter gerade zur Tradition gehöre. Vor dem Gerichtsprozess hatten die Mitglieder sich mit über 90% dafür ausgesprochen, das beizubehalten.
grundsätzlich war unsere Ansicht schon, dass wir sagen, wir sehen die Vereinsautonomie, die Entscheidungsfreiheit in einem Verein schon so hoch, dass man auch so einen Sachverhalt, gerade in so einem großen Verein mit so vielen Gruppen, mit Männern, Frauen, Kindern, alleine entscheiden darf.
In Memmingen wird das Thema der Kübelfrauen kontrovers diskutiert. Muss Tradition sich wandeln, um lebendig zu bleiben?
Ich finde das ein gutes Urteil, weil wir leben im 21. Jahrhundert und bin einfach der Meinung, dass das gleichberechtigt ablaufen soll.
Von mir aus kann es auch bleiben, wie es ist. Es ist halt so. Also ich würd jetzt die Frau nicht sein wollen, die da mit den Männern reinhüpfen muss.
Schade, dass man aber solche alten Vereine kippen kann mit solchen Gesetzen. Das ist schade um die Tradition.
Man muss auch irgendwann irgendwas mal säulen, so wie es Tradition war, und sagen, okay, ist so, Frauen dürfen nicht mitmachen. Ja. Gibt da manche Spiele, wo Männer nicht mitmachen dürfen.
Christiane Renz hat viel Ablehnung, aber auch Unterstützung erfahren. Nur nicht aus dem Fischertagsverein selbst, sagt sie.
Ich hoffe, dass die Delegiertenversammlung, wo ja auch Männer und Frauen drin sind, dass die erkennen, dass Brauchtum nicht von Hautfarbe, Religion, Geschlecht abhängig sein darf, sondern dass das Menschen sind, die das ausüben. Und dass man da nicht diskriminieren darf und unterscheiden, sprich, du darfst es machen und du nicht.
Am Abend beraten die Vereinsdelegierten über eine mögliche Revision gegen das Landgerichtsurteil vor dem Bundesgerichtshof. Schon nach rund einer Stunde ein klares Votum, sie nehmen das Urteil an. Damit war der Fischertag 2019 wohl der letzte ohne Frauen in Stadtbach von Memmingen.
Fischen war übrigens auch mal olympisch, wenn auch inoffiziell, vor 121 Jahren. Und die Verbände hoffen immer noch, dass es irgendwann mal wieder ein olympisches Wettangeln gibt. Die Spiele haben allerdings gerade ein drängenderes Problem. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen steigen die Corona-Zahlen, Julia Büchler.
Ja, die große Frage ist nun, liegt das wirklich an den Olympischen Spielen? Allein in Tokio erreichten die registrierten Neuinfektionen mit fast 4.000 heute einen neuen Höchststand. Landesweit gibt es schon mehr als 10.000 Neuinfizierte, ebenfalls einen Höchststand. Parallel zu den Zahlen wachsen nun auch die Sorgen, obwohl ja weiter die Corona-Notstandsregeln gelten. Die Straßen, die U-Bahnen, die Restaurants sind voll und auch zu den Wettkämpfen, wie zum Beispiel zum Radrennen, strömen immer mehr Menschen. Das IOC aber bleibt dabei, einen Zusammenhang zwischen den steigenden Corona-Zahlen und den Spielen gibt es nicht.
Bei Olympia purzeln die Rekorde, Corona-Rekorde. Die sogenannte Blase meldet 24 Fälle binnen 24 Stunden, olympisches Dorf inklusive. Draußen zählt Tokio erstmals fast 4.000 Infektionen pro Tag, ganz Japan mehr als 10.000. Alarmstimmung. Vor Olympia gab es nicht so viele Fälle, jetzt viermal so viel. Ich frage mich, ob das mit der größeren Anzahl von Ausländern zu tun hat. In den USA gehen die Zahlen auch wieder rauf und in Japan wird mehr geimpft. Ich glaube nicht, dass es was mit Olympia zu tun hat. U-Bahn voll, Straßen voll, Kneipen voll. Fachleute sind sich einig, es liegt an der ansteckenderen Delta-Variante und daran, dass sich viele nicht an die Vorgaben halten, trotz Notstandsregelung. Wir müssen viel mehr tun, um den Menschenfluss und die Kontakte zu reduzieren. Alle müssen verstehen, ab wann die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen. Die gesamte japanische Gesellschaft muss dieses Krisengefühl teilen. Das ist sehr wichtig. Nicht mehr lang und besonders Krankenhäuser in Ballungsräumen werden SOS-Funken. Ende Juni noch meldete die Tokyota Showa Uniklinik eine Corona-Belegung von 20%. Jetzt liegen bereits in etwa 70% der Betten Covid-Patienten. Es ist so, dass die Zahl der schweren Verläufe unter den Jüngeren stark ansteigt. Am häufigsten betroffen sind derzeit Menschen in ihren 20ern und 30ern. Darunter enorm viele, die zum Essen und Trinken aus waren oder Freunde getroffen haben. Wer muss wen fürchten? Japans Bevölkerung die Spiele oder umgekehrt? Unter den Positivfällen in der Blase sind neben Medienfreiwilligen oder Organisatoren nur 10% Athleten, aber 50% japanische Fremdfirmen, Reinigungsküchen oder Sicherheitspersonal. Das fährt auch ins olympische Dorf. Nach Experteneinschätzung oft nicht geimpft und schlecht getestet.
Das trifft auf unseren Sportkollegen in Tokio, Patrick Hallatsch, natürlich nicht zu. Für ihn ist ein negativer Corona-Test jeden Tag Voraussetzung. Patrick, wie ist es für Sie momentan, in Tokio zu arbeiten und auch zu leben?
Alles Ocha, würde ich mal sagen, denn die sogenannte Ocha-App, die mussten wir alle auf unserem Handy installieren und dort müssen wir täglich unsere Temperatur eintragen und auch Fragen beantworten zu unserem Gesundheitszustand. Und wenn das nicht passiert bis zum Abend, dann drohen uns 24 Stunden Zwangsquarantäne tatsächlich im Hotelzimmer. Und darüber hinaus müssen wir in den ersten 14 Tagen 6 PCR-Selbsttests abgeben und sind dafür auch verantwortlich. Wenn man dann das Pech hat, beispielsweise 2 Stunden entfernt zu sein beim Mountainbike und dort zu arbeiten, da muss man eben Kollegen bitten und hoffen, dass der den auch mitnimmt und dort im internationalen Pressezentrum auch abgibt. Und wenn das nicht passiert, drohen, Sie ahnen es, auch wieder 24 Stunden Zwangsquarantäne. Die allerdings unterscheidet sich so nicht ganz vom normalen täglichen Leben hier, denn wir dürfen das Hotel ohnehin nur verlassen zur Arbeit und auf dem Weg dorthin und wieder zurück. Und ansonsten bleiben uns 15 Minuten Zeit, um ein bisschen was zu essen zu holen im Supermarkt, was wir dann aber auf dem Zimmer verspeisen müssen. Also zu wenig getestet wird, was die Pressevertreter betrifft, nicht.
Wie sieht es bei den Sportlern und Sportlerinnen aus? Wie gehen die denn mit dieser ganzen Situation um?
Ähnlich wie wir von der Presse, weil die natürlich auch Angst haben, dass sie sonst ihren Wettbewerb irgendwie nicht nachkommen könnten. Insofern sind die da auch sehr vorsichtig und penibel. Das Athletendorf ist hier an der Brücke vorbei, schemenhaft schon zu erkennen. Dort war ich gestern mal auf Stippvisite. Da braucht man eine extra Genehmigung für. Das muss 24 Stunden vorher angemeldet werden. Dann hat man mal die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Athleten und der Athletin zu sprechen. Ansonsten sieht man die auch nur nach den Wettkämpfen in der sogenannten Mixzone, wo man dann ein paar Interviews machen kann. Aber so eigene Gespräche, Recherchen, die fallen komplett unter den Tisch. Die sind hier einfach nicht möglich.
Einschätzungen von Patrick Hallatsch. Vielen Dank nach Tokio.
Gerne.
Zum Sportlichen. Eine Goldmedaille für Deutschland gab es heute bei den Olympischen Spielen nicht, dafür aber eine Premiere im Rudern. Jason Osborne und Jonathan Rommelmann gewinnen Silber im Leichtgewichtsdoppelzweier. Und hier kommt es auf die perfekte Abstimmung an. Schwierig bei Wind und unruhigem Wasser. Die beiden zogen trotzdem voll durch und stehen nun auch in den Geschichtsbüchern.
Sie fahren das Rennen ihres Lebens. Silber für Jason Osborne und Jonathan Rommelmann im leichten Doppelzweier. Die erste deutsche Olympiamedaille in dieser Disziplin überhaupt.
Wir werden, glaube ich, auch beide noch ein bisschen brauchen, um das vollumfänglich zu realisieren. Und wir sind einfach super happy, super stolz auf das Rennen. Wir haben alles gegeben.
Die Iren O'Donovan und McCarthy, die großen Favoriten und späteren Goldmedaillengewinner. Aber so nah dran am irischen Boot waren die beiden Deutschen noch nie. Eine knappe Sekunde Rückstand im Ziel.
Es war ein krasses Rennen. Man konnte bis 300 Meter vom Ziel, glaube ich, fast nicht sagen, wer es jetzt macht. Also wir haben da Irland nochmal richtig Druck gemacht.
Der größte Erfolg der Karriere hier. Die bitterste Niederlage dort. Oliver Zeitler, der Goldkandidat, Weltmeister. Das Halbfinale sollte nur das Aufwärmprogramm für den erhofften Olympiasieg morgen werden. Aber der Wind wird sein stärkster Gegner. Das Finale futsch. Zeitler hat erst vor 5 Jahren mit dem Rudern begonnen.
Das sind Erfahrungen, die haben andere Ruderer in 10, 15, 20 Jahren sammeln können, bei solchen Bedingungen zu rudern. Diese Erfahrung kann ich nicht in der Kürze der Zeit reinholen.
Den Goldtraum könnte sich der 25-Jährige in Paris 2024 erfüllen. Jason Osborne vorn hat ganz andere Visionen. Er möchte Radprofi werden. Der Mainzer verlässt den leichten Doppelzweier mit schwerem Gepäck. Die Silbermedaille wiegt gut ein halbes Kilo.
Beim Rudern, da schauen die Sportler ja quasi zurück, also nicht Richtung Fahrtrichtung. Beim Kanufahren ist es andersrum, da schaut man nach vorn. Im Slalom scheinen die deutschen Kanuten ja fast eine Medaillen-Flatrate zu haben. Einmal Gold und 2-mal Bronze heute durch Andrea Herzog, die jüngste im Team. Sie tanzte regelrecht durch die 25 Stangen, ganz sauber war der Lauf. Aber nicht am Ende reichte es trotzdem für eine Medaille. Und eine Bronzemedaille gab es auch für Anna-Maria Wagner und das im berühmten Judo-Tempel von Tokio, der Nippon Budokan, ein legendärer Ort, an dem sogar schon die Beatles gespielt haben.
Judoka Anna-Maria Wagner aus Ravensburg erkämpft sich Bronze im Halbschwergewicht bis 78 Kilogramm. Die 25-jährige Sportsoldatin brachte im Duell mit Kaljema Antomachi aus Kuba nach 1 Minute 50 Kampfzeit die entscheidende Wertung unter. Die Führung gab sie dann nicht mehr her. nach Eduard Trippels Silber gestern. Heute also auch die erste Medaille für die deutschen Judo-Frauen. Bronze durch Anna-Maria Wagner.
Im Tischtennis hat er hier, Dmitri Ovtcharov, im Halbfinale heute ein spektakuläres Spiel gemacht. Sein Gegner Ma Long aus China, er hat den Spitznamen der Außerirdische. Und wie von einem anderen Planeten spielte auch Ovtcharov. 1 Stunde 21 Minuten kämpften die beiden Punkt um Punkt. Am Ende verliert Ovtcharov und sorgt trotzdem für eine Sternstunde im Tischtennis.
Die weiße Kugel, fest im Blick. 2,7 Gramm leicht, 40 Millimeter im Durchmesser und bis zu 180 Kilometer pro Stunde schnell. Und heute in Tokio fliegt sie in einem denkwürdigen olympischen Halbfinale über den Tisch. Dmitri Ovtcharov und Chinas Topstar Ma Long im entscheidenden 7. Satz.
Was ist das bitte für ein Tischtennisspiel? Das ist bislang der beste Ballwechsel des gesamten Turniers. Und der geht an Dmitri Ovtcharov.
Der noch nie gegen Ma Long gewinnen konnte. Heute spielen beide auf einem unfassbaren Niveau.
Oh nein! Mit diesem Vorhandblock holt sich Ma Long 3 Matchbälle. Mann, sagt er sich.
Ich hab fest daran geglaubt, dass das heute der Moment ist, an dem ich ihn packen werde. Ich denke, ich habe nie besser gespielt als heute. Ich habe ihn nie enger an dem Rand einer Niederlage gehabt als heute, aber im Sport kann man sich dafür leider nicht viel kaufen.
Was für ein fantastisches Tischtennisspiel.
In dem Ovtcharov noch einen Matchball gegen sich hat, doch der kleine weiße Ball landet dann im Netz.
Nein, vorbei! Vorbei für Dmitri Ovtcharov!
Ich war auch bereit für mehr. Ich denke, das hat man heute gesehen. Es hat nicht sollen sein und jetzt muss ich erstmal abschalten, regenerieren und mich morgen neu vorbereiten.
Dmitri Ovtcharov war so nah dran am Finale um die Goldmedaille. Morgen geht's dann um Bronze.
Es gibt kaum Fans bei diesen Spielen und deshalb gibt es auch kaum freiwillige Helfer. Ganz viele von ihnen aber wollten trotzdem dabei sein. Und so haben sie die Nationalhymnen von allen 204 Teilnehmerländern gelernt, gesungen und im Internet hochgeladen, auch die deutsche Hymne.
Du scheinst ein Faible für Musik und Sport zu haben. Gestern Gospel, heute Hymne. Bin gespannt auf morgen. Vielen Dank für den Olympiatag, Julia. Und aufs Wetter am Freitag bin ich auch gespannt. Donald, das wird nicht typisch Hochsommer, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, es wird dann aber vor allem Richtung Wochenende deutlich kälter noch. Helge, morgen geht's noch mal so ein Hauch von Sommer. Und das liegt daran, dass auf der Vorderseite unseres neuen Tiefdruckgebietes namens Ferdinand noch mal so ein Schwall warmer Luft zu uns kommt. Es zieht aber relativ schnell über uns hinweg. Das ist auch gut so. Deswegen ist das Unwetterpotenzial relativ gering. Das sind jetzt die Regenmengen aufsummiert bis Sonntagabend. Da sehen wir sehr viel Blau hier über der Nordsee. Dort immer wieder Schauer und Gewitter. Aber hier am Alpenrand wird's noch mal etwas gefährlicher. Es sieht aus heutiger Sicht nicht nach Unwetter. Wetterartigen Regenfällen aus, aber zumindest nach doch recht heftigen Regenfällen, die zumindest lokale Überflutungen zulassen. Also noch ein bisschen aufpassen, morgen noch mal reinhören in den Wetterbericht. Aber wir sehen auch hier quasi vom Saarland bis nach Brandenburg gibt es einen Streifen, wo fast gar nichts passiert. Und jetzt schauen wir auf die Vorschau. Da sehen wir hinter mir schon hier die Wolkenpakete des Tiefs Ferdinand. Das heißt, die Nacht bleibt erstmal noch sternenklar oder nur locker bewölkt. Morgen dann hier im Westen langsame Bewölkungsverdichtung, später auch schon mal ein paar leichte Schauer. Aber wir müssen nach Südwesten gucken. Da versucht die warme Luft noch mal über die Alpen zu kommen, erzeugt noch mal teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Platzregen, mit Hagelschlag und mit Sturmböen. Aber in der Nacht beruhigt sich dann die Lage. Die Temperaturen an der Küste und in den großen Städten kaum unter 15, in den Tallagen auch schon mal bis 8 Grad. Und morgen gibt es dann die Höchsttemperaturen wieder im Osten und im Süden 25 bis örtlich 30 Grad. In Niederbayern sind möglich, im Nordwesten merkt man aber schon, dass die kühlere Luft da ist. Jetzt schauen wir noch mal auf die nächsten Tage. Der Samstag war im Norden noch mal stürmisch mit Sturmböen, immer wieder Schauer und Gewitter. Im Süden zieht sich der Regen vorübergehend etwas zurück, kommt aber am Sonntag dann als Dauerregenversion noch mal in den Süden von Bayern zurück. In der Mitte bleibt es trocken und wir starten auch relativ frisch in die neue Woche.
Vielen Dank, Donald. Und jetzt folgen hier im ersten Extra 3 und danach Inas Nacht. Um 0.45 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen bereits um 21.45 Uhr mit den neuesten Tagesthemen für Sie da. Bis dahin.